Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Haus des Schreibens in Berlin, das heißt, ich bilde jetzt auch Autoren aus. Und meine anderen Träume als Kind waren irgendwie was mit Schauspiel und irgendwie, da ich super gerne Hörspiele gehört habe, wollte ich auch Hörspielsprecher werden. Ich hatte nur keine Ahnung, wie das geht und habe ganz andere Wege genommen. Und deswegen habe ich mir jetzt zwei Profis mal eingeladen, weil ich dachte, vielleicht gibt es auch andere junge Leute, die so ähnliche Ideen haben. Vielleicht sind auch ein paar davon gekommen. Und ich dachte, ja, vielleicht geht's denen so wie mir damals und die wollen einfach mal wissen, wie geht das eigentlich, wie wird man denn Hörspielsprecher? Deswegen habe ich mir eingeladen, Dagmar Bittner und Klaus Fester, die beide Hörspielsprecher sind. Kurzen Applaus, wäre total nett, um meine beiden Interviewpartner zu begrüßen. Vielen Dank.
Danke.
Ja.
Hallo, geht das? Nee.
Draufdrücken?
So müsste es gehen, ja.
Oder? Sprich mal rein.
Ich bin Sprecherin, nicht
ja, ja. Genau. Einmal ausschalten, einmal
Sprecherin
einschalten.
Sprecherin sollte, ja, in der Lage sein. Gut. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Dagmar, vielleicht darf ich mit dir anfangen?
Gerne.
Wie ist es denn bei dir gelaufen? Hattest du auch mit 12, 13 diese Idee, Hörspielsprecher zu werden? Oder bist du ganz anders dahin gekommen?
Ich hatte die Idee, glaube ich, mit 5 und dann habe ich sie wieder verdrängt.
Okay.
Also ich fand Bibi Blocksberg total toll und wollte da auch mal sprechen. Mhm. Und dann... dann war es ganz lange weg und ich wollte immer Schauspielerin werden. Und dann, weil das ja kein Beruf ist, mit dem man Geld verdient, habe ich dann Archäologie studiert. Das war dann aber nicht so gut. Und dann kriegt man keinen Job, dann bin ich im Verlag gelandet. Da fand ich es auch ganz furchtbar. Und irgendwann habe ich dann eben beschlossen, ich mache jetzt das, was ich immer wollte. Und habe mich als Quereinsteigerin übers Schauspiel, bin ich dann zum Sprechen gekommen und habe festgestellt, dass es das ist, wo mein Herz eigentlich für brennt. Mhm. Und dann ist mir rückwirkend wieder eingefallen, das wolltest du eigentlich schon immer, du hast es nur vergessen. Ja.
Cool. Das heißt, du warst dann quasi schon erwachsen irgendwie, als du überhaupt, oder hattest sogar schon...
Bin ich immer noch nicht.
Okay, also, naja, warst du aus dem Teenager-Alter heraus, als du quasi dann nochmal einen ganz neuen Weg genommen hast.
Genau, ja. Mhm.
Und darf ich fragen, was hast du bisher so für Rollen gesprochen
Also querbeet, ich werde bei Hörbuch werde ich in der Regel besetzt für alles zwischen 20 und 30 als Protagonist. Mhm. Manchmal auch noch so ja in diesem New Adult, Young Adult Genre, das sind so 16-17-jährige Protagonistinnen sind. Bei Hörspiel werde ich einerseits wahnsinnig gerne für alles, was stirbt, besetzt. Also offensichtlich kann ich unglaublich gut sterben und das wird zu laut sonst. Also Horrorhörspiele sehr viel, ne, auf ganz viele Art und Weisen sterben. Mhm. Und für alles, was so Richtung Sekretärin, Assistentin und sowas in der Richtung geht, sehr gerne. Und ich
was ist deine Lieblingsrolle selber? So? Was sprichst
alles, was böse ist.
Okay.
Ja, also so diese fiesen hinterfotzigen Leute, die dann ja sich als was anderes entpuppen, als sie vorgegeben haben, das mache ich am liebsten.
Okay. Wollen wir mal die mal reinhören, wie du so klingst als Sprecherin?
Wie wir klingen, aber da klinge ich sehr zerbrechlich und unböse. Aber können wir gerne reinhören, ja.
Machen wir mal. Stefan, bist du so nett?
Was jedoch die Jahrhunderte überdauerte, war die Legende von einem unermesslichen Schatz. Und die Warnung, jenen für alle Zeit in seiner verfluchten Lagerstätte ruhen zu lassen. Aber die Gier der Menschen ist stärker als ihre Furcht. Und so geschah, was niemals hätte geschehen dürfen. Räuber drangen in das Schloss ein, ignorierten alle Mahnrufe umzukehren und fanden sich schließlich vor dem Eingang der Schatzkammer. Sie brachen das Siegel und erweckten die Bestie.
Okay, immerhin kommt eine Bestie drin vor. Ja, gerne. Applaus. Danke. Okay. Magst du ein bisschen was erzählen zu dem Ausschnitt, den wir gerade hören konnten?
Also es ist aus Dragonbound, aus der Hörspielserie, zweite Staffel. Da gibt es verbindend für die einzelnen... Geschichten, Blöcke, eben diese Intros, die von der Geschichtenerzählerin einführen, dann in das Hörspiel selbst. Und das war jetzt, glaube ich, aus Folge 11 was zweite Staffel, erste Folge ist, ein bisschen seltsam nummeriert. genau, das Intro zum Hörspiel dann.
Mhm. Okay. Und gab es da eine besondere Herausforderung, diese Rolle zu sprechen? Oder war das...
Ja, fand ich schon, weil die Musik stand schon fest und dann ist es immer einerseits sehr inspirierend, weil man sie im Ohr hat und schon weiß, in welche Richtung es gehen soll, aber es dann schon sehr genau halt irgendwie drauf passen sollte, um auch dieses Zerbrechliche, dieses Düstere, dieses nicht so ganz greifen können, wenn es dann so Hand in Hand gehen soll, fand ich schon eine Herausforderung. Es gab viele Versionen, bis wir dann beide, also Regisseur und ich, dann auch so zufrieden waren, dass wir gesagt haben, okay, das ist es jetzt, so soll es sein. Ja.
Und war das so, dass der Regisseur auch der Autor war? Oder so?
Das ist eine gute, ich weiß es gar nicht.
Ach so, okay.
Ich glaube ja.
Jetzt interessiert. Ja, okay.
Ich glaube schon.
Aha. Ja, aber es war sozusagen eine freie Produktion, ne?
Genau.
Mhm. Okay. Ja. Und wie stellt man sich das vor, jetzt also als Sprecher so im Studio zu stehen? Ist es so, dass du sagst, die Musik gab es schon? Hast du die dann mit den Kopfhörern gehört, während du eingesprochen hast?
Genau, du kannst dann reinhören und je nachdem, also ich hatte sie dann erstmal auf dem Ohr und habe dann auch dazu gesprochen, weil es einfach leichter ist. Du kriegst dann auch den Rhythmus von der Musik so ein bisschen mit und kannst deinen Sprachrhythmus dann auch anpassen. Ja, und dann haben wir aber auch teilweise nochmal eine Einzelversion gemacht, ohne, um zu gucken, passiert da was anderes einfach mit dem Text und mit der Geschichte dann, ja.
Okay. Und um jetzt nochmal auf die Einstiegsfrage, wie wird man eigentlich Sprecher zurückzukommen, wie wurde das denn bei dir eigentlich?
Also ich bin mit dem Kopf durch die Wand gelaufen, das hat am besten funktioniert. Also ich habe angefangen in der freien Hörspielszene über ein Forum, das heißt Hörspiel, also die Seite heißt hörspielprojekt.de, das Forum dazu hörtalk.de. Da kann jeder mitmachen, der ein Mikrofon sich besorgt und einigermaßen so die technischen Anforderungen, wie es klingen soll, irgendwie zu Hause hinbekommt, im Kleiderschrank so mit Decken abgehängt und so. Und da habe ich die ersten Rollen ergattert und dann festgestellt, es kommt ganz gut an. Ich scheine da so ein bisschen Talent für zu haben. Mhm. Hab mir dann, wenn was fertig war, auch die Kritiken zu Herzen genommen und da einfach an mir gearbeitet und dadurch auch mich erstmal mit meiner eigenen Stimme vertraut gemacht. Also mich sehr viel immer wieder angehört und die Aufnahme 10-mal gemacht, bis ich zufrieden war und weggeschickt habe und so. Und dann hatte ich Demomaterial und das habe ich mich dann getraut, halt mal so kleineren, unabhängigen Hörspiel-Labels mal ja zum Anhören zu geben, um mal ein Feedback zu bekommen. Und so kamen dann die ersten kleinen Rollen im kommerziellen Bereich. Und dann habe ich mir da wieder Demos zusammengeschnitten und habe die dann mich getraut, mal an größere Studios zu geben. Und dann auch ruhig nochmal nachgefragt. Als dann keine Antwort kam, bin ich einfach wieder aufgetaucht. Und irgendwann habe ich das erste Casting bekommen und war natürlich furchtbar schrecklich nervös. Ja, aber ich bin da hingegangen und habe das mitgemacht und hatte dann Glück, dass ich da besetzt worden bin für ein Hörbuch. Ja, dann hat man so die ersten Referenzen und dann wird es natürlich immer leichter. Also wenn da erstmal was da ist, dann kann man sich damit wieder weiter bewerben und irgendwann platzt dann der Knoten. Und ich habe aber gemerkt, man muss einfach hartnäckig sein. Also wenn man keine Antwort bekommt von 100 Studios, dann schreibt man die 100 halt wieder an und noch 10 neue. Und
irgendwann, okay, das heißt, du hast einfach ganz mutig Studios angeschrieben, wo du wusstest, die machen Hörbücher oder Hörspiele und ich will da einfach mitsprechen.
Und ich bin halt nicht gleich an die Größten zuerst gegangen, sondern schon so, wo ich mir dachte, da traue ich mich jetzt schon mal ran. Es ist immer noch so eine Überwindung, ich habe so Angst davor.
Und aber schickt man den an Hörproben oder wie funktioniert das?
Also ich verschicke in der Regel E-Mails und schicke MP3-Dateien mit, die aber jetzt nicht das E-Mail-Fach überladen, sondern halt irgendwie zwei Stück oder so in verschiedenen Facetten, die einschlägig sind zu dem, was das Studio auch produziert. Und schreibe dazu, wenn Interesse ist, mehr zu hören. Ich habe eine Webseite, da ist mehr drauf und ich schicke auch gerne noch Demos nach, wenn der Bedarf da ist und oder noch eine andere Facette gewünscht wird, mache ich auch gerne eigene Aufnahme dafür, wenn das gewollt wird. Und dann frage ich nochmal nach. Also wenn ich dann irgendwie eine Weile nichts gehört habe, ist in der Regel so, dass ich nochmal hinschreibe oder auch nochmal anrufe und nachfrage, ob es angekommen ist, ob ich noch irgendwie was tun kann. Und wenn ich dann ein Jahr lang nichts höre, dann stehe ich wieder auf der Matte.
Klinkenputzen gehört zum Geschäft. Also das ist, wenn man das nicht kann. Und ich denke auch, trotzdem ist es für die meisten immer wieder eine Überwindung. Dann wird es schwierig. Man muss immer wieder den Leuten auf die Füße treten.
Okay.
Klingt blöd, ist aber so.
Klaus, schön, dass du dich eingebracht hast. Du bist eigentlich Germanist, habe ich jetzt vorhin gehört.
Auch.
Vom Studium
auch.
Her.
Also ich habe einen sehr krummen oder vielfältigen Lebenslinie bisher gehabt. Wobei das immer relativ ist, weil eine Kurve von oder so einen Bogen von oben betrachtet ist ja auch eine Linie. Ich habe erst Germanistik Theaterwissenschaft studiert und wie die meisten, die hinterher beim Theater irgendwo landen, dann mehr Zeit am Theater verbracht als an der Uni.
Als Regisseur? Oder?
Nein, ich habe Regieassistenzen gemacht und teilweise Lichtdesign, alles Mögliche. Nur nicht auf der Bühne, weil ich hatte zu viel Lampenfieber und habe mich einfach nicht getraut. Und direkt am Anfang hatte ich das große Glück, bei einem Tourneetheater zu arbeiten. Als ich da zur ersten Probe kam, dachte ich, verdammt nochmal, kann jemand hier mal den Fernseher abschalten? Was ist hier los? Also hier sollen doch Theaterproben sein. Warum gucken die jetzt hier Star Trek? Was ist hier los? Und nein, die Sprecher von den deutschen Star Trek, von der Enterprise, waren auch Schauspieler und haben halt dort bei diesem Tourneetheater regelmäßig gespielt. Und unter anderem auch Herbert Weicker, die Stimme von Mr. Spock, der für sein Faszinierend ja so bekannt war. Und der sagte mir dann, ja, ich sollte mit meiner Stimme was machen, aber ich konnte mir das alles gar nicht vorstellen außerhalb vom Theater und habe mich erstmal nicht getraut und das erstmal gelassen. Hab dann Betriebswirtschaft studiert, was völlig anderes, weil ich mir dachte, naja, also nur mit der Kunst allein davon leben wird schwierig. Dann kam ein Kollege vom Schriftstellerverband und meinte, hey, die Chip, die sucht einen Redakteur und ich hatte ein bisschen mich mit Computern befasst und dachte, okay, Chip, das ist ungefährlich, da kannst du dich bewerben, die nehmen dich eh nicht, weil die hatten damals so den Ruf wie Stern, Spiegel der Computerpresse. Und dann wollten die mich und dann dachte ich mir, okay, es gibt eine Probezeit, kann man ja mal gucken.
Und was hast du da gemacht bei dem Chip?
Da ging es dann schon wieder zusammen, denn der Schwerpunkt war Multimedia.
Ich benutze die immer, wenn ich irgendwas runterladen will im Internet. Da weiß ich immer, wenn da Chip steht, dann kann man das runterladen, ohne dass mein Computer voll ist mit Viren.
Ja, also das haben wir damals begonnen, also mit Mailboxen, so die ersten Geschichten. Aber mein Schwerpunkt war Multimedia. Nein, nicht nur. Mein Schwerpunkt war CD-ROM-Rezensionen. Und zu dem Zeitpunkt hat man noch gesagt, eine CD-ROM ist schlecht, weil sie nicht voll ist. Und ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Ich mache jetzt CD-ROM-Rezensionen wie Buchrezensionen, was völlig unüblich war. Das heißt, auch damals bereits schon wieder das aus der Germanistikstudie, aus dieser Ecke mitgenommen und reingenommen.
Okay, und wie ist es dann jetzt zum Sprecher irgendwie gekommen? Du hast ja doch irgendwann was mit deiner Stimme
Multimedia gemacht. Heißt, ich bin dann zu einem Verlag gegangen, hatte dann Multimedia-Produktion und da kam natürlich dann wieder die Stimme mit rein. Und da kam auch Herbert Weicker wieder zum Tragen, den ich dann engagiert habe. Und der auch wieder meinte, ich sollte doch, und sagte, nein, also bei den Astronomie-Sachen, solange du da bist, kann ich nicht. Und dann ist er 1997 tödlich verunglückt. Und dann habe ich so meine ersten Schritte gemacht im Multimedia-Bereich, mehr so im Sachbereich, fürs Kosmos-Himmelsjahr so Himmelsführungen gesprochen. Habe dann ein Tonstudio gegründet mit einem Tonmeister zusammen für Hörbuchproduktionen. Und ja, gut, das hat mich erstmal wieder weggebracht vom Sprechen, weil plötzlich hatte ich diese ganzen großen Stimmen bei mir im Studio und hörte dann einen Gerd Heidenreich und so weiter und dachte, oh Gott, also da wirst du ja nie hinkommen in diese Dimension. Und merkte aber auch gleichzeitig, Moment, die kochen auch nur mit Wasser. Die haben auch ihre Hänger und stolpern über Worte und kommen über das Wort nicht drüber und okay. Und dann gab es eine Produktion, wegen des Studios hatte ich mir so einen kleinen Verlag überlegt, dass ich eigene Produktionen machen wollte, um so Phasen zu überbrücken, wo man nichts zu tun hat quasi. Und hatte eine Produktion, wo wir aufwendig einen Erzähler gecastet hatten. Ja, und der kam ins Studio, war gut vorbereitet, wie er sagte. Und die erste Geschichte spielte in Frankreich, in Paris. Und die Szene war nicht die seine. Der sprach jedes französische Wort deutsch aus. Und ich saß
daneben.
Die
Seine war der Fluss, Seine, ja? Die Seine.
Ja.
Okay.
Und ich bin schier verzweifelt und habe gesagt, wir müssen abbrechen, da müssen wir was anderes machen. Und die Regisseurin sagte, ja, kein Problem, dann mach du doch. Du bist doch vorbereitet.
Und dann durftest du
sprechen. Eine halbe Stunde später saß ich im Studio und in den nächsten zwei Tagen habe ich die ersten 4 CDs eingelesen von meinem ersten Hörbuch.
Das klingt ja bei euch beiden wie so eine Traumkarriere. Das heißt, man braucht überhaupt nicht Schauspiel studieren oder irgendwie
Naja,
irgendwie sowas.
So ganz ohne.
Einfach nur sprechen.
Ja, das klang jetzt so, ne? Im Schnelldurchlauf, ich habe da ein paar Demos verschickt und dann habe ich meine Jobs bekommen. So, also was dazwischen, zwischen dem Demo verschicken und den Jobs bekommen, ist es, weil du Gerd Heidenreich auch erwähnt hast, das war einer meiner Lehrer zum Beispiel. Also ich habe dann schon Seminare gemacht, vor allem sehr viel Hörbuch sprechen. Das ist auch der Bereich, in dem ich hauptsächlich jetzt tätig bin, aber auch Synchron und überhaupt erstmal so eine Sprechergrundausbildung.
Wo kann man das zum Beispiel machen?
Also ich war in Berlin an einer Akademie für professionelles Sprechen, heißt das. Es gibt aber auch Studiengang in Stuttgart zum Beispiel, wie heißt an der MUC oder
auch einer normalen Uni oder muss man das immer so privat bezahlen? Also es gibt eben
in Stuttgart gibt es einen Bachelor-Studiengang. Ich denke, dass da auch die ganz normalen Förderungen und BAföG und sowas gehen. Das ist aber das Einzige, was mir bekannt ist in
dieser Richtung. Ist das so wie bei einer Schauspielschule, dass man sich dann da mit Vorsprechen erstmal bewerben muss?
Das weiß ich nicht, weil ich war ja nicht in Stuttgart.
Okay.
Ich auch nicht.
Aber ich denke, die werden schon eingeschränktes Plätze haben.
Aber man kann quasi auch das selber finanzieren und sagen, ich gehe an so eine Akademie.
Auf jeden Fall. Ja. Und sich selber Lehrer suchen. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig, sich gute Lehrer zu suchen, wie Gerd Heidenreich oder ich hatte Axel Wostri als Lehrer, der ebenfalls ein ganz großer ist in seinem Fach.
Und was macht man da mit den Stimmen- und Atemübungen? Oder wie stelle ich mir das vor? Also ich habe früher Gesangsunterricht gehabt und
das geht viel weiter. Ähnlich? Das geht viel weiter als nur Atemübungen. Es geht um eine Haltung, eine Einstellung. Denn das größte Problem beim Hörbuch ist ja, und das vergessen viele, die jetzt rein vom Schauspiel oder auch vom Synchron kommen, die Hauptrolle im Hörbuch ist der Erzähler. Und den Erzähler lernst du nicht an der Schauspielschule, denn da geht's um Rollen. Und dafür musst du, wenn du Hörbuch sprechen willst, dazu musst du dir Lehrer suchen, die diesen Erzähler dir vermitteln können, was dieser Erzähler eigentlich, wie der funktioniert.
Zumal, wenn man jetzt an eine Lesung denkt, wenn es nicht ein verteiltes Rollenhörspiel ist, sondern einfach ein Buch eigentlich, dann ist es ja nur Erzähler quasi.
Ganz genau. Ganz genau.
Das ist und eben ein Erzähler und kein Vorleser. Und ich glaube, so ist das ist der wichtige Punkt. Es gibt viele Leute, die können sehr schön vorlesen. Und das ist toll, wenn es 10 Minuten ist, aber das hält man halt nicht 17 Stunden durch. Das heißt, 17 Stunden Hörbuch, das tragen soll, das Spannung vermitteln soll, hat die Schauspielkomponente natürlich in den einzelnen Rollen, aber es hat auch den Erzähler, der es eben wirklich dir erzählt und direkt an der Person dran ist. Und das ist das, was so schwer ist, weil wenn man halt 6 oder 7 Stunden im Tonstudio sitzt, muss man einfach 6 oder 7 Stunden die volle Konzentration haben, weil in dem Moment, in dem ich die nicht mehr habe, lese ich schön und deutlich vor. Mit all den Basics, die ich auch gelernt habe. Atem und Sprech und deutlich und Hochdeutsch und blablabla. Das ist eine Komponente. Dann gibt es die Schauspielkomponente und dann gibt es eben die, die wirklich das Mikrofon sprechen, an jemanden dran sein, am Ohr dran sein und den Emotionen, ohne dass ich ja ein Gegenüber habe in dem Moment, wenn ich einspreche, weil da halt das Mikrofon ist und mein Techniker hinter der Scheibe, der mal eine Grimasse schneidet, damit ich nicht einschlafe vielleicht. Aber
also man darf nicht vergessen, Hörbuch ist Marathon. Das ist die Marathondisziplin beim Sprechen. Synchron ist die Kurzstrecke. Dann Hörspiel ist so...
Magst du kurz was zu Synchron sagen? Synchron machst du auch? Also das heißt, das, was die Leute aus Amerika immer so lächerlich finden oder so, wenn sie nach Deutschland kommen, so Gott, dann redet da plötzlich der Tom Cruise auf Deutsch.
Ich bin sehr spät zum Synchron gekommen, nämlich genauer gesagt erst vor 2 Jahren. Und zwar deshalb, weil ich ein Hörbuch mir gesucht habe, einen Stoff gesucht habe, auch wieder im eigenen Verlag, um verschiedene Rollen mal sprechen zu können. Und habe mir dann einen Fantasy-Krimi ausgesucht, der hatte im ersten Teil 20 Rollen und okay, dann habe ich mir gesagt, ich suche mir eine entsprechende Regisseurin, das war dann die Daniela Arden, die ansonsten Pokémon-Regie macht und auch die Synchronbücher schreibt. Und ich habe sie dann gefragt, hör zu, ich muss jetzt doch ein bisschen Rollenarbeit machen, was können wir da tun? Und sie sagte, ach kein Problem, dann machst du bei mir mal so ein Synchronseminar mit. Aber nicht, um Synchronsprecher zu machen, sondern einfach wegen der Rollen. Das habe ich dann gemacht und das hörte dann zufällig Hartmut Neugebauer, ein anderer großer Synchronsprecher. Und der meinte, ah wunderbar, dann könne er mich ja ab sofort besetzen. Auch das wieder, die Tür geht einmal auf.
Ja, also,
du gehst durch, du machst das und wenn das funktioniert, ist gut. Wenn nicht, bist du auch draußen und dann wird es auch sehr schwierig, wieder durch diese Tür durchzukommen. Die ist dann zu. Und es hat offensichtlich funktioniert und habe jetzt das Glück, dass ich seit 2 Jahren etwa 100 verschiedene Einsätze hinter mich bringen konnte. Ist wohl auch, das haben mir Kollegen gesagt, ein bisschen der Stimmlage geschuldet. Ja. Die jetzt nicht so üblich ist, aber
wieso?
Da kommt vieles.
So eine tiefere Stimme
ja,
als andere?
Ja, ist nicht so gängig.
Ja, ja.
Wobei, und das muss man auch...
Kann man gut brauchen, ne? So ein Bass.
Wird, ja, es ist nicht so häufig. Es gibt dann halt dann doch nur eine Handvoll letztlich. Hat aber auch gleichzeitig den Nachteil, dass du nicht so oft eingesetzt wirst in Ensembles, weil man hört dich raus.
Aber das ist wieder der Nachteil. Jetzt wollen wir dich mal raushören. Du hast nämlich auch was mitgebracht, einen Ausschnitt.
Aus der Nightside,
kurz
ja.
Kurz sagen, was dazu?
Ja, das ist eben dieser Fantasy-Krimi mit diesen 20 Rollen im ersten Teil. Mhm. Im vierten Teil waren es dann schon 40 oder 50 Rollen. In dem Fall ist es ein kurzer Ausschnitt, wo ich auch eine Frau sprechen darf, nämlich Marilyn Monroe.
Okay.
Wir hören einfach mal rein.
Hören wir einfach rein, ja? Vielen Dank.
Hallo Süße, sagte sie mit einer Stimme wie eine Liebkosung. Ich bin so froh, dich gefunden zu haben. Ich habe eine Nachricht für dich. Das ist nett, antwortete ich, sorgsam auf einen gleichgültigen Klang bedacht. Sie lachte ihr berühmtes Lachen, rümpfte die Nase und reichte mir mit den Fingerspitzen einen langen weißen Umschlag. Der ist für dich, Liebling. Da ist ein Blankoscheck drin. Unterzeichnet von Mr. Hughes persönlich. Er will den unheiligen Gral für seine Sammlung. Du musst ihn nur für ihn finden. Dann kannst du eine beliebige Summe eintragen. Ist das nicht großzügig? Verzeih die Frage, sagte ich. Aber warst du nicht tot? Sie lachte heiser und warf den Kopf in den Nacken. Ihr lockiges Haar bewegte sich in langsamen, sinnlichen Schwüngen. Im Lichte ihrer ungebändigten Sexualität zu stehen war, wie in einen Hochofen zu starren. Oh, das war nicht ich. Howard sorgt für seine Freunde. Ich hatte eigentlich angenommen, der sei auch tot. So reiche Männer sterben nicht, Süße. Nicht, wenn sie nicht wollen. Sie begeben sich lediglich aus Steuergründen auf eine andere Ebene. Er pflegt neuerdings mit ein paar echt mächtigen Leuten Umgang. Leuten? Grob gesprochen. Ich wog nachdenklich den Umschlag in meinen Händen. Man hatte mir noch nie zuvor einen Blankoscheck angeboten. Ich war in Versuchung, aber... Ich lächelte Marilyn bedauernd an. Tut mir leid, meine Liebe. Ich habe schon einen Klienten. Ich bin ausgebucht. Ich bin sicher, Mr. Hughes kann jedes Angebot überbieten. Es geht nicht um Geld. Ich habe mein Wort gegeben. Oh, bist du sicher, dass ich nichts tun kann, um dich zu überzeugen? Sie holte tief Luft und ihre Brüste schienen mir entgegenzustreben. Ich hatte wieder Atemprobleme. Morgen früh werde ich mich wahrscheinlich dafür hassen, brachte ich schließlich hervor. Aber ich muss Nein sagen. Meine Dienste sind käuflich. Ich bin es nicht. Sie zog mit ihren üppigen Lippen einen Schmollmund. Jeder hat seinen Preis, Schatz. Wir haben deinen... Nur noch nicht ermittelt. Ich bin meinen Klienten gegenüber immer loyal, sagte ich. Das ist alles, was ich an Ehre noch übrig habe. Ehre, höhnte Marilyn und rümpfte wieder die Nase. Du wirst ja sehen, wie weit du damit in der Nightside kommst. Bis bald, Süßer. Bubububidub. Sie hauchte mir einen Kuss zu, drehte sich elegant auf dem linken Pfennigabsatz um und schritt durch die Gasse davon. Ihre Schuhe machten keinerlei Geräusch auf dem Kopfsteinpflaster. Sie wandelte in Glamour, noch immer in ihrem eigenen Scheinwerferkegel, ganz der Star, der sie war. Ich sah sie wieder im Neonschwarz der Straßen der Stadt verschwinden und schaute erst dann auf den Umschlag in meiner Hand hinunter.
Okay, ist etwas abrupt. Vielen Dank. Okay. Klaus Fester als Sprecher. Ja, Magst du vielleicht, nee, Entschuldigung, erstmal nochmal zu dem, was wir gerade gehört haben. Magst du mal sagen, wie das war im Studio? Ist das, gab's dabei besondere Herausforderungen mit dieser Rolle? Oder?
Ja, natürlich die Sache mit den Rollen, mit den verschiedenen Rollen, ist natürlich das große Thema. Und gerade bei so etwas wie, jetzt musst du Marilyn Monroe sprechen, stellt einen natürlich dann schon, wenn man eine etwas tiefere Stimme hat, vor das Problem, wie mache ich jetzt die Marilyn? Ich habe sie tatsächlich dann halt tiefer gelegt und das hat dann auch funktioniert. Und da braucht's eben auch eine Regie. Da ist Regie ganz, ganz wichtig. Man bietet was an und man weiß ja selber, kann das kaum beurteilen. Funktioniert das? Ist das authentisch genug oder ist das jetzt übertrieben und wirkt unnatürlich? Deshalb braucht's die Regie im Hörbuch, bei der Aufnahme.
Der dann nochmal sagt, sprich das bitte nochmal.
Ja, nicht nur nochmal, sondern... das glaube ich dir jetzt oder auch nicht. Mhm. Und deshalb kann ich auch nur jedem ganz, ganz dringend raten, wenn er Hörbuch spricht, das nicht im stillen Kämmerlein vor dem Mikrofon alleine zu tun, sondern im Tonstudio mit einem Tonmeister, der sich um die Akustik kümmert und einer Regie, die darauf achtet, ob das Ganze funktioniert und ob du nicht aus der Rolle fällst. Denn gerade wenn man so viele Rollen spricht, passiert es ja auch oft, dass man jetzt den Verbrecher oder wen auch immer, den man am Anfang hatte, wenn er zum Schluss wieder auftaucht, gar nicht trifft und dann ist es eigentlich ein völlig anderer und das bringt den Hörer, der es ja gerade eben vorher gehört hat, der sagt im Moment, irgendwas passt hier nicht. Hm. Da braucht es die Regie. Und du merkst es als Sprecher sonst nicht. Hm. Du bist überzeugt, na klar hat der vorher so gesprochen.
Aber der hatte vorher eine Piepstimme.
Hm. Nein, hatte er nicht.
Okay. Ja, vielen Dank. Gibt es aus dem Publikum, wir haben jetzt noch 2 Minuten ungefähr, noch eine Frage an Klaus Fester oder Dagmar Bittner, die 2 Hörspiel- und Synchronsprecher. Vielleicht möchte jemand selber nochmal überlegen, ob er was in die Richtung mal macht. Noch eine Frage oder...
Also ihr habt ja gemeint, dass ihr euch ja in regelmäßigen Abständen nochmal zurückgemeldet habt, falls da keine Antwort vorkam. Da wollte ich nochmal wissen, was für ein Zeitintervall haben Sie da ungefähr streichen lassen?
Das ist unterschiedlich. Also bei den Hörbuchverlagen ist es tatsächlich so, einmal im Jahr, dass man sich mal wieder zurückmeldet. Beim Synchron funktioniert es anders. Da muss man tatsächlich alle 4 bis 6 Wochen immer mal wieder sich in Erinnerung rufen. Weil erstens gibt's viele, viele in München in den Zentren des Synchrons und zum anderen, ja, man ist dann aus dem Ohr, aus dem Kopf. Es sei denn, man ist bereits die Stimme von und so weiter, aber das ist ein langer Weg und das hat viel mit Glück zu tun.
Genau, also wenn man einmal die Stimme von Robert Redford oder so ist, dann bleibt man das bis der...
Das gilt aber auch fürs Hörbuch. In dem Moment, wo du eingeführt bist, weil du eine erfolgreiche Serie, einen erfolgreichen Autor gesprochen hast, dann kommen auch Nachfolgegeschichten. Aber vorher ist es jedes Mal immer wieder aufs Neue drum kämpfen.
Okay. Gut, eine Frage könnten wir noch annehmen, wenn es noch eine gibt. Gibt es noch vielleicht eine an Dagmar auch?
Ja. Also an niemanden direkt, aber wenn man einmal so eine große Rolle bekommen hat, hat man dann auch bei Ihnen Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Also ich kann mich zum Beispiel an Rufus Beck, der Harry Potter gelesen hat, erinnern, wenn ich andere Hörbücher von dem höre und er benutzt eine ähnliche Stimme für den gleichen Charakter, dann ist es immer so, hä, kenne ich irgendwoher? Das ist komisch, als würde man da nicht wieder rauskommen. Wie geht man damit um?
Also ich bin jetzt nicht so fett im Geschäft, dass ich mich mit Rufus Beck vergleichen könnte. Aber ich hatte das bis jetzt noch nicht. Also ich merke gerade, dass ich an so einem Punkt bin, wo ich jetzt diese ständig akquirieren müssen Hürde so ein bisschen überwunden habe und jetzt viel auch von sich aus zu mir kommt. Und eben aufgrund dessen, weil man meinen Namen jetzt gerade im Hörbuchbereich halt immer mal wieder gelesen hat und jetzt auch andere Verlage kommen und sagen, okay, offensichtlich kann man mit der arbeiten und die hat Erfahrung, die können wir jetzt auch buchen und ich weiß nicht, ob der Name dann auch so ein Stückchen vielleicht mit schon ein Verkaufskriterium wird oder ob das da noch dauert. was ich so bei Kollegen mitbekomme, die sehr viel gebucht sind, da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie nicht gebucht werden, nur weil man den Namen schon gelesen hat, sondern eher, dass es nochmal ein Verkaufskriterium ist, also Simon Jäger zum Beispiel oder so, wo man einfach weiß, so okay, wenn ich den besetze, dann wird sich auch dieses Ding verkaufen. Der Titel ist einfach zu kostbar, um einen No-Name-Sprecher da jetzt draufzusetzen, sondern man geht dann auf die, wo man weiß, die verkaufen sich gut, weil den Leuten der Name geläufig ist.
Es ist Fluch und Segen. Es gibt leider auch andere Beispiele. Das tragischste Beispiel, was ich kenne, ist Tommy Pieper, die Stimme von Alf. Ein wunderbarer Sprecher, der viel mehr kann als Alf, der aber nicht besetzt wird, weil er klingt ja wie Alf. Mhm. Ich hatte das Vergnügen, mit ihm zu arbeiten. Ich habe Regie gemacht für Inspektor Barney, den Hundedetektiv, und als wir das gemacht haben, habe ich auch ganz bewusst gesagt, mach jetzt nicht Alf, sondern ich will das andere von dir. Das hat er gemacht, das war wunderbar. Aber die erste Reaktion vom Verlag war dann auch, Moment, also wir hatten uns eigentlich etwas anders vorgestellt, eben diese Alf-Richtung. Mhm. Aber stimmt, nach 10 Minuten, das war richtig toll, das war richtig klasse. Das machen wir weiter, das wollen wir mehr. Mhm. Aber die Chance hat man ihm erstmal per se nicht geben wollen. Mhm. Leider ist die Serie nach 2 Bänden eingestellt worden, weil die Autorin nicht weitergeschrieben hat.
Aber so kann es laufen. Okay.
Fluch und Segen.
Ganz, ganz herzlichen Dank an Dagmar Bittner und Klaus Fester.
Gerne.
Ich habe gehört, ihr seid noch ein klein bisschen hier. Vielleicht habt ihr auch Lust, noch ein oder andere Fragen zu beantworten. Vielleicht kann jemand noch auf euch zukommen, oder? Und du hast noch was mitgebracht, ne?
Ja, wir sind am Hörbuchstand.
Am Audiamo.
Am Audiamo.
Hörbuchstand.
Stand.
Gleich da drüben.
Ich bin auf jeden Fall die ganzen 4 Tage da. Du wirst auch
ich
noch.
Auch, ja.
Also, wer noch
da sind wir zu treffen.
Autogramme oder.
Ich lese auch
Fragen
am Sonntag um 11.30 Uhr an der Fantasy Hörleseinsel oder wie das heißt da, Halle 2, ja. für Löwe aus Young Elites, falls da jemand Lust hat. Sonntag 11.30 Uhr.
Ich habe zwar keine Autogrammkarten, aber die Neizeit gibt es tatsächlich signiert und nummeriert in einer besonderen Edition. Aber einfach mal dort vorbeischauen.
Vielen Dank. Applaus nochmal für Klaus Fester und Dagmar Bittner.
Danke
und von
sehr.
Mir geht's gleich weiter hier mit der Hörspielautorin Maya Dasgupta.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.